Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in Hiob 12 und haben bereits letztes Mal begonnen damit zu sehen, wie Hiob den drei Freunden antwortet. Jetzt sind alle zur Sprache gekommen: Eliphas, Bildad und Zophar. Wir haben gesehen, jede Rede wird immer härter gegen Hiob, und in Kapitel 12 antwortet Hiob gewissermaßen nicht nur seinem Freund Zophar, der in Kapitel 11 gesprochen hat, sondern allen dreien. Und er sagt wirklich in Kapitel 12, Vers 1, ihr seid die Leute und mit euch wird die Weisheit aussterben. Also es wird richtig scharf in der Diskussion. Und wir haben letztes Mal gesehen, Hiob zeigt, wie elend das ist, dass die drei Letzten, die noch zu ihm gehalten haben, diese drei Freunde, alle anderen haben ihn verlassen, dass die sich jetzt auch in einer so üblen Weise gegen ihn wenden. Und dann haben wir aber gesehen, ab Vers 7 hat Hiob die Größe Gottes mit wunderbaren Worten vorgestellt, und zwar durch die Wunderwerke in der Natur. Und jetzt kommen wir zu Vers 11, gleich im Anschluss daran. Darf ich bitten, Jerry, Kapitel 12, Vers 11, bis zum Schluss des Kapitels.
Soll nicht das Ohr die Worte prüfen, wie der Gaumen für die Speise kostet? Bei Greisen ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Bei ihm ist Weisheit und Macht, sein ist Rat und Einsicht. Siehe, er reißt nieder, und es wird nicht wieder gebaut. Er schließt über jemandem zu, und es wird nicht geöffnet. Siehe, er hemmt die Wasser, und sie vertrocknen. Und er lässt sie los, und sie kehren das Land um. Bei ihm ist Kraft und vollkommenes Wissen. Sein ist die Irrende und der Irreführende. Er führt Ratgeber beraubt weg, und Richter macht er zu Narren. Die Herrschaft der Könige löst er auf und schlingt eine Fessel um ihre Hüften. Er führt Priester beraubt weg und Feststehende stürzt er um. Zuverlässig entzieht er die Sprache und Alten nimmt er das Urteil. Verachtung schüttet er auf Edle und den Gürtel der Starken macht er schlaff. Er enthüllt Tiefes aus der Finsternis und Todesschatten zieht er an das Licht hervor. Er vergrößert Nationen und er vernichtet sie. Er breitet Nationen aus und er führt sie weg. Er entzieht den Häuptern der Völker der Erde den Verstand und macht sie umherirren in pfadloser Öde. Sie tappen in Finsternis, wo kein Licht ist, und er macht sie umherirren wie einen Betrunkenen.
Ja, vielleicht noch Vers 1 von Kapitel 13, wo seine Rede weitergeht.
Siehe, das alles hat mein Auge gesehen, mein Ohr gehört und sich gemerkt.
Danke. Hiob macht also klar in dieser Rede, die Weisheit der Freunde Hiobs, das ist nicht die letztgültige Weisheit. Und zwar, ihre Weisheit war die, Hiob muss schwer gesündigt haben. Und der Beweis dafür ist, er leidet so schwer. Und wir wissen, ihre Einschätzung war vollkommen falsch. Aber sie waren überzeugt, dass dieses Wissen ganz sicher ist und auch auf guten Säulen ruht. Eliphas hat ja sehr betont, er war der Älteste von allen. Ich habe das gesehen. Ich habe selber in meiner langen Lebenszeit habe ich das so erfahren. Und zweitens hatte das auch noch mit einer Vision, aber wie wir gesehen haben, eine Vision, die wir als dämonischen Ursprungs entlarven konnten, auch damit bestätigt. Er war also sehr alt, übrigens in Kapitel 15, da drückt er sich in der nächsten Rede so aus, Kapitel 15. Jerry, du könntest lesen ab Vers 7. Und zwar bis Vers 10.
Bist du als Erster zum Menschen gezeugt und vor den Hügeln du geboren? Hast du im Rat Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Was weißt du, dass wir nicht wüssten? Was verstehst du, was uns nicht bekannt wäre? Unter uns sind auch Alte und Greise, reicher an Tagen als dein Vater.
Ja, eigentlich ganz wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen wäre hier Vers 9, Vers 10. Unter uns ist ein Alter, auch ein Greis, älter als ein Greis, reicher an Tagen als dein Vater. Wörtlich sogar reicher an Tagen, Kabir Yamim heißt hochbetagt, mächtig an Tagen. Und das macht also klar, dass Eliphas nicht nur der Älteste war, sondern er war sehr alt. Und er war damals älter als Hiobs Vater, als er starb. Und wir haben ja bereits herausgefunden, ganz am Anfang, als wir uns mit den Einführungsfragen zu Hiob beschäftigten, Hiob war damals 70 Jahre alt. Und später, als Gott ihm noch das Doppelte zugegeben hatte, wurde er schließlich 210 Jahre. Und dann starb er. Das entspricht so dem Alter schon von Abrahams Vater, Tara. Der wurde auch über 200 Jahre. Aber in der weiteren Zeit geht das Alter ständig weiter runter, bis dann zur Zeit von Mose. Da sagt Mose, das Alter ist 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. Aber das ist natürlich nur in Israel. Zu der Zeit in Ägypten war die Lebenserwartung 30 Jahre. Aber bei den Israeliten war es anders. Aber wir sehen doch, wie das runtergegangen ist. Und Hiob lebte eben gerade in der Epoche zwischen Sintflut und Abraham. Also in der Zeit, wo man so ohne weiteres über 200 Jahre alt werden konnte. Es wird nicht gesagt, wie alt Eliphas war, aber er sagt, ich bin älter an Tagen als dein Vater. Und so konnte er also über seinen reiches Leben sprechen und sagen, ich habe es gesehen, und das war immer so, wenn jemand eben schwer leidet, dann ist das ganz klar, weil er auch schwer gesündigt hat. Der nächste, Bildad, der Mittelalterliche, kann man sagen, der das Wort nach dem Ältesten ergreift, der betont die Tradition. Frage doch die Väter, die können es dir sagen, die früheren Generationen. Und die sagen alle dasselbe. Wenn einer so leidet, dann muss er etwas Schlimmes getan haben. Und Zophar, der Jüngste von diesen dreien, also jung ist dann relativ, aber doch der Jüngste, er ist sehr scharf, einfach in seinem denkerischen Urteil. So und so und so muss das sein. Und macht auch klar, Hiob, du musst schwer gesündigt haben. Und wenn jetzt hier Hiob eben reagiert in Vers 11, Kapitel 12, Vers 11, da sagt er, soll nicht das Ohr die Worte prüfen? Also das Ohr muss immer auch eine Kontrolle sein für das, was wir hören. Man kann nicht einfach annehmen, weil es Eliphas sagt und eben seine reiche Erfahrung. Man kann auch nicht einfach glauben, weil die Tradition das so übermittelt hat. Und man kann auch nicht einfach glauben, wenn einer scharf denken kann. Man muss alles mit dem Ohr prüfen. Und er sagt weiter, wie der Gaumen für sich die Speise kostet. Wir sind so wunderbar ausgestattet, dass sobald wir Nahrung aufnehmen, da wird eigentlich alles zuerst kontrolliert, ob das auch im Geschmack stimmt. Und wir wissen, verdorbene Nahrung, das ist das Normale, das ist so übel. Und das ist dann schon ein erster Test, dass das nicht überaus abgelaufen ist, was wir über Data ist, was wir essen. Aber dann gibt es noch weitere Kontrolle und Untersuchung. Der Gaumen prüft alles, was er isst, Und so muss der Mensch eben auch prüfen. So muss der Mensch auch prüfen, was er hört. Und Hiob sagt, ich akzeptiere das nicht, was ihr sagt. Und dann stellt er die Frage, das habe ich schon letztes Mal erklärt, die Elberfelder übersetzt, bei Greisen ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Aber die Schlachter hat das hier sehr gut als Frage übersetzt. Bei Greisen ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Ja, man muss nur anders betonen, die Wortfolge ist genau gleich. Und dann sagt er nämlich im Kontrast dazu in Vers 13, bei ihm ist Weisheit und Macht, sein ist Rat und Einsicht. Also eben nicht bei den Alten, auch nicht bei einem Eliphas, schon gar nicht Bildad und Zophar, sondern bei Gott, da ist wirklich Weisheit. Und darum hat die Elberfelder das sehr gut dargestellt, bei ihm, ihm ist kursiv gedruckt, weil es im Hebräischen betont ist. Bei ihm ist Weisheit und Macht, nicht einfach beim Alter. Und sein ist Rat und Einsicht. Also dieser Schöpfergott, von dem wir eben von Hiob so wunderbare Worte gefunden haben in den Versen 7 bis 10, wo er sagt, frage das Vieh, es wird dich lehren. Die Vögel des Himmels, sie werden es dir kundtun. Rede zur Erde, sie wird dich lehren. Rede zu den Fischen, sie werden es dir erzählen. Und dann geht es um die Weisheit Gottes in seiner Schöpfung. Und ist das nicht wunderbar? Auf die Weisheit Gottes vertraut Hiob immer noch. Obwohl er so schrecklich litt und selber nicht wusste, warum. Aber was er hier sagt, das war natürlich ein Schlag gegen Satan, der im Himmel, in Hiob 1 und 2, behauptet hat, Hiob ist nur ein Gläubiger, weil es ihm so gut geht. Würde Gott ihm alles wegnehmen und schließlich auch die Gesundheit wegnehmen, er würde sich offen von Gott lossagen. Und wir sehen, nein. Er ist überzeugt, Gott ist weise und er ist immer noch weise, auch wenn ich so leider. Und dann sagt er sehr Interessantes. Siehe, er reißt nieder und es wird nicht wiedergebaut. Er ist ein Gott, der richtet. Und zweitens sagt er, er schließt über jemand zu und es wird nicht geöffnet. Woran kommt ihr da denken? Gott schließt über jemandem zu und es wird nicht geöffnet. Und das im Zusammenhang mit Gericht, nicht wahr? Er sagt, er reißt nieder und man kann dann nicht einfach wieder aufbauen. Ja, nicht so lange vor der Zeit von Hiob hat die weltweite Sintflut stattgefunden. Noah hatte während den 120 Jahren, während dieser Zeit hat er gepredigt, den Menschen klargemacht, es gibt einen Weg zur Rettung. Aber da muss man durch die Türe eingehen in die Arche. So kann man gerettet werden, aber sonst wird das Gericht Gottes über die Gottlosigkeit und Sünde der Menschheit kommen. Und schließlich ist nur Noah hineingegangen und seine Familie. Und wir lesen in 1. Mose 7, Vers 16, dass Gott die Türe schloss. Die Sintflut kam nicht sofort, es ging noch eine Woche, aber keiner konnte dann noch umkehren und gerettet werden. Also es war definitiv. Das Gericht war beschlossen, Gott schließt zu, man kann nicht wieder öffnen. Umgekehrt natürlich war das für Noah die absolute Sicherheit. Er konnte nicht mehr verloren gehen. Ja, wenn jemand gerettet wird durch echten Glauben an Jesus Christus, dann ist er gerettet für die Ewigkeit. Und wir wissen, in Epheser 1, Vers 13 und 14 wird gesagt, dass Gott einen Menschen, der ans Evangelium glaubt, versiegelt. Und ein Siegel Gottes, also Gott versiegelt, ein Siegel Gottes kann kein Geschöpf öffnen. Wo sehen wir das? Ein Siegel Gottes kann von keinem Geschöpf geöffnet werden. Offenbarung. Und zwar,
wo es darum geht, die Siegel zu öffnen, das von den Gerichten.
Ja, in Offenbarung, wo es geht um das Buch mit den sieben Siegeln. Und da wird ausdrücklich gefragt, wer kann dieses Buch öffnen, das Buch mit den sieben Siegeln, und es lesen. Also es anschauen, das heißt lesen. Und niemand wurde gefunden, im Himmel noch auf der Erde. Und dann weint Johannes im Himmel, das geht offensichtlich, aber er wird getröstet. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Jesus Christus ist würdig und er kann diese Siegel öffnen. Also ein Geschöpf kann ein Siegel Gottes nicht öffnen. Und darum ist die Kraft der Worte in Epheser 1, 13 und 14 diese, wenn Gott einen Menschen versiegelt nach seiner Bekehrung, also als Antwort auf die Bekehrung, dann kann niemand das öffnen. Und dann gibt es noch Leute, die sagen, ja doch, doch, du selbst kannst dich wieder lossagen. Ja, bin ich ein Geschöpf? Kann ich ein Siegel Gottes brechen? Nein. Ihr könnt höchstens sagen, aber Jesus Christus kann ein Siegel Gottes brechen. Ja? Aber er hat gesagt, in Johannes 10, Vers 27, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und gleich ein paar Verse weiter, niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Er sagt dort auch, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren. Und das Nicht ist im Griechischen betont, weil es gibt zwei Wörter auf Griechisch für Nicht. U und Me. Und wenn man betonen will, dann sagt man U, Me. Und das ist dort so. Doppelt. Sie werden nicht verloren gehen. Und dann sagt er noch, in Ewigkeit. Das müsste man nicht unbedingt sagen. Wenn man sagt, sie gehen nicht verloren, dann gehen sie nicht verloren. Und natürlich, dann ist das für alle Ewigkeit. Aber er betont noch, in Ewigkeit. Also das sind diese zwei Seiten. Er schließt über jemanden zu und es wird nicht geöffnet. Das heißt, die, die draußen waren, die waren verloren. Gott ist ein Gott, der das Gericht bringt, aber eben auch die Rettung. Und dann sagt Hiob, Vers 15, siehe, er hemmt die Wasser und sie vertrocknen. Und er lässt sie los und sie kehren das Land um. Was ist das? Das ist ein Tsunami. Das sind nicht Gezeiten. Die Gezeiten, da geht das Wasser so zurück und dann kommt es auch wieder so. Aber das Typische an einem Tsunami, die Leute in tsunamigefährdeten Gebieten, die erkennen das. Das Meer geht zurück. Die merken, das ist etwas ganz Gefährliches. Es geht zurück und nachher kommt es und überflutet das Festland. Also Gott ist ein Gericht, ein richtender Gott, der alles, auch in der Natur, in seiner Hand hat, um das Gericht über die Menschen zu bringen. Und bei der Sintflut spielten natürlich Tsunamis eine riesige Rolle. Wir lesen ja in 1. Mose 7, dass alle Quellen der Tiefe sich öffneten. Das sind also unterirdische, also untermeerische, muss ich sagen, untermeerische Quellen, die geöffnet wurden durch Vulkanismus. Und was dann die Folge ist, ist klar, dann kommen die Wellen, und zwar in einer Stärke, wie wir das in der heutigen Zeit gar nicht kennen, solche Tsunamis. Wir kennen schreckliche Tsunamis, wie war das damals an Weihnachten, vor fast 20 Jahren, diese Tsunami in Thailand, Indien und so weiter, Malediven, 300.000 Tote. Unglaublich. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was zur Zeit des Sintflutereignisses geschah. Und natürlich in der Zeit von Hiob, da war die Erde noch nicht zur Ruhe gekommen. Und darum haben wir im Buch Hiob so viele Stellen über Katastrophen, Naturkatastrophen. Nach und nach werden wir diese Stellen anschauen, aber es ist eine so interessante Sammlung von Naturkatastrophen, die zeigen, die Erde war damals immer noch in Bewegung nach der Sintflut. Und es geht ja gleich weiter, wie wir noch sehen werden. In Vers 22, da heißt es, er enthüllt Tiefes aus der Finsternis. Ja, bis zum heutigen Tag, wenn Gott die Erde öffnet für Vulkane und für Vulkanismus, da öffnet er das Tiefe und bringt aus dem Erdinneren das, was in der Finsternis verborgen war, heraus. Und weiter sagt er, und Todesschatten zieht er an das Licht hervor. Kennt man das, was hier auf dem Bild zu sehen ist? Das ist der Magdesh Gadol, der große Krater in der Negev-Wüste. Es gibt also der Ramon-Krater und es gibt noch einen kleineren Krater. Und wie ist er entstanden? Nicht irgendwie durch einen Einschlag von einem Meteoren oder Meteoriten, muss ich sagen. Hier könnte man das meinen. Das sieht ja so aus wie ein Krater auf dem Mond. Ganz oben auf der Höhe ist Mitzpe Ramon. Mitzpe heißt Aussichtsort. Ramon, da kann man den ganzen Krater schön überblicken. Aber das ist entstanden, indem die geologischen Schichten dort richtig gehend abgesackt sind. Und zwar sind wir da in Israel, in dem Gebiet, wo zwei gewaltige Kontinentalplatten einander ganz nahe kommen. Und das ist das Problem, dass die stoßen also nicht aufeinander oder drücken die eine unter die andere, sondern da sind sie ganz nahe beieinander und das hat diesen Grabenbruch bewirkt. Von der Türkei geht der schon aus und dann eben durch das Land Israel später, durch Galiläa. Darum ist der See Genezareth 200 Meter unter dem Meerspiegel. Und dann das Jordantal runter bis zum tiefsten Punkt der Welt, das Tote Meer, minus 400, der tiefste Ort des Planeten. Und dann geht das aber weiter bis nach Eilat durch die Wüste und da im Verlauf gehören eben auch diese Krater dazu. Und das geht dann nachher unterseeisch weiter und später wieder rauf auf den Kontinenten Afrika und dann bis nach Südafrika. Ein riesiger geologischer Grabenbruch und Hiob lebt ja ganz in der Nähe von dem Jordantal und eben auch von diesen Kratern. Und ausgerechnet er beschreibt das. Er enthüllt Tiefes aus der Finsternis. Und Todesschatten zieht er an das Licht hervor. Und warum nimmt Hiob diese Beispiele? Um zu sagen, Dinge sind in der Finsternis, im Erdinnern. Aber Gott ist es, der auch das, was ganz verborgen ist, enthüllen, ans Licht bringen kann. Bei ihm ist die Weisheit. Er weiß die Wahrheit. Er weiß, was richtig ist. Und das ist nun ganz wichtig in unserem weiteren Zusammenhang. Vers 16, da sagt er nochmals, bei ihm, wieder betont, hebräisch immo, bei ihm, der gleiche Ausdruck wie in Vers 13, bei ihm ist Weisheit, bei ihm ist Kraft und vollkommenes Wissen. Und jetzt sagt er, sein ist der Irrende und der Irreführende. Also die Menschen, die sich irren, die sind in Gottes Hand. Und Gott verfügt darüber, ob ein Mensch im Irrtum weitergeht oder ob er die Wahrheit erkennen kann. Und es ist Gott auch, der den Irreführenden in seiner Hand hat. Er kann nicht mehr machen, als was Gott erlaubt. Genauso wie Satan, der konnte nicht irgendetwas tun, nur soweit Gott erlaubt. Und jetzt macht Hiob eine riesige Ausführung darüber, wie die Mächtigen dieser Welt, die Gescheiten, die Gebildeten, die Führer der Nationen, wie die sich irren. Und warum sagt er das so ausführlich? Um eben zu zeigen, und meine drei Freunde, die irren sich genauso. Die sind völlig im Irrtum mit ihrem Urteil. Und das sagt er also Vers 17, er, führt Ratgeber, also solche, die Politiker beraten sollen, durch ihr Fachwissen, das sind eben Spezialisten, er führt Ratgeber beraubt weg und Richter macht er zu Narren. Die, die genau wissen sollten, was Recht und was Unrecht ist, sie werden zu Narren. Die Herrschaft der Könige löst ihr auf und schlingt eine Fessel um ihre Hüften. Er kann Könige wegtun und macht sie zu Gefangenen. Die Führer macht er zu Untertanen. Und dann Vers 19, er führt Priester beraubt weg und Feststehende stürzt er um. Zuverlässigen entzieht er die Sprache und Alten nimmt er das Urteil. Das Wort Priester ist hier inmitten von Ausdrücken, die eigentlich eben Volksführer beschreiben, wie wir auch noch in den weiteren Versen sehen werden. Und man muss hier wissen, das Wort Priester, Kohen, das kann auch bedeuten Geheimrat, ein geheimer Berater des Königs. Man kann sich das aufschreiben in 2. Samuel 8, Vers 18 und nochmals 2. Samuel 20, Vers 26, da werden geheime Räte des Königs David beschrieben. Und das Wort für geheimer Rat ist Kohen, Priester. Also, 2. Samuel 8, Vers 18 und 20, Vers 26. Es geht um geheime Räte des Königs und die werden als Kohen beschrieben. Man muss wissen, das Wort Priester, Kohen, kommt von Kahan, das heißt feststehen. Priester, die hatten ja die Aufgabe, in ihrem Dienst vor Gott zu stehen. Übrigens, es war verboten, im Tempel in Jerusalem, im inneren Vorhof als Priester zu sitzen. Die mussten immer stehen. Und das ist übrigens auch der Hintergrund, warum in Hebräer 10, wo der Priesterdienst zur Zeit des Hebräerbriefes in Jerusalem beschrieben wird, da heißt es in Hebräer 10, Vers 11, können wir es aufschlagen, Hebräer 10, Vers 11, liest du, Jerry?
Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselbe Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können.
Ja, Vers 12 als Gegensatz.
Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer dargesetzt zu Rechten Gottes.
Danke. Also, es wird gesagt von dem Priestertum in Jerusalem, der Priester steht täglich da. Und das ist ganz wichtig. Er darf nie sitzen. Im inneren Vorhof war das verboten. Nur Leuten aus dem Haus Davids war es erlaubt, im innersten Vorhof zu sitzen. Das heißt, der Herr Jesus als Mensch hätte als Mensch das Recht gehabt, im innersten Vorhof zu sitzen, weil er aus der Linie von David war. Und das hat man übrigens abgeleitet aus 2. Samuel 7, weil wir dort lesen, dass David hineinging in das Zelt vor die Bundeslade, die ja provisorisch dort untergebracht war auf dem Berg Zion. Und da heißt es, er setzte sich nieder vor der Bundeslade. Und daraus hat man abgeleitet, Angehörige des Hauses Davids, die dürfen in der Gegenwart des Herrn sitzen. Aber alle anderen nicht. Und darum, die Priester, die mussten stehen. Und Kohen, Priester, heißt eben der Stehende. Und Hebräer 10, Vers 11 sagt, jeder Priester steht täglich da und muss ständig Opfer bringen. Und dann wird aber der Kontrast gemacht, der Herr Jesus, der sich einmal selber geopfert hat am Kreuz, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Das ist die Bundeslade im Himmel. Der Thron Gottes ist ja die Bundeslade im Himmel. Dort sitzt er. Warum? Weil sein Werk vollbracht ist. Und man muss nichts mehr ergänzen, hinzufügen. Sein Werk ist vollständig und abgeschlossen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und jeder, der wirklich dieses Werk im Glauben für sich und für seine Schuld erfasst, der darf völlig zur Ruhe kommen. Es braucht nichts mehr. Aber im Judentum kam man nicht zur Ruhe. Man hat ein Opfer gebracht für die Sünden, die man begangen hatte. Und jetzt wieder eine Sünde. Und jetzt wieder ein Opfer bringen. Und wenn man es gebracht hat, wieder ein Opfer bringen. Man kam nicht zur Ruhe. Aber das ist der Kontrast. Jetzt, wo der Messias gekommen ist, da kommt man zur Ruhe und darf eben durch das Sitzen des Herrn Jesus geprägt sein. Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Ich wollte ja erklären, Vers 19 in Hiob 12, er führt stehende, das heißt geheime Räte, beraubt weg und feststehende stürzt er um. Also solche, auf die man sich als Politiker, als König, als Fürst verlässt, wenn man Entscheidungen trifft. Man spricht es mit denen ab, wenn die das so raten, dann steht die Sache. Aber hier, wie gesagt, Gott stürzt auch diese Leute. Es gibt keine Sicherheit bei den Menschen. Vers 20. Zuverlässigen entzieht er die Sprache. Also solche, bei denen man immer wieder Auskunft haben könnte, gute Auskunft, plötzlich wissen die nichts, was sie sagen sollen. Und Alten nimmt er das Urteil. Und wenn hier Hiob jetzt in all diese Bezeichnungen von Ratgeber, Richter, geheime Räte, plötzlich das Wort Alte erwähnt, dann meint er natürlich speziell seine Freunde. Ihr seid solche, euch hat Gott das klare Urteil weggenommen. Und dann, Verachtung schüttet er auf Edle und den Gürtel der Starken macht er schlaff. Ja, den Gürtel hat man im Altertum angezogen, wenn man eine Aufgabe übernimmt. Zu Hause hat man den Gürtel weggemacht und die Kleider locker getragen. Aber sobald man sich an die Arbeit machte, dann hat man sich gegürtet. Aber wenn eben hier der Gürtel gelöst wird, dann heißt, er wird arbeitslos gemacht. Also gewissermaßen eben sein Dienst zählt nicht. Und in das hinein kommt eben dieser Vers, den wir schon betrachtet haben, er enthüllt Tiefes aus der Finsternis. Gott, er kennt die Wahrheit, bei ihm ist Weisheit und Macht. Und Todesschatten zieht er an das Licht hervor. Und dann, Vers 23, wird Gott vorgestellt als der, der die Völker führt in der Geschichte. Er vergrößert Nationen. Ich war nach der Sintflut, da sind die Stämme aus Babel ausgewandert und haben Wohnsitze gesucht. Und dann sind gewisse Stämme, haben sich sehr vermehrt, andere weniger. Aber Gott vergrößert Nationen und plötzlich, er vernichtet sie. Plötzlich gab es Krieg und eine Nation wurde vernichtet. Weiter, er breitet Nationen aus, das meint wieder die Ausbreitung der Stämme und Völker nach dem Turmbau von Babel. Und Gott hat das geführt, aber dann auch, und er führt sie weg. Ja, da sind gewisse Völker ausgegangen, haben einen für sie geeigneten Ort gefunden und plötzlich kommt eine andere Nation und die deportiert sie an einen anderen Ort. So wie das später die Babylonier gemacht haben mit Juda. Das jüdische Königreich wurde deportiert nach Babylon. Oder noch davor Assyrien, die 10 Stämme, hatten die 10, Assyrien im Nordirak hat die 10 Stämme Israels deportiert in den Nordirak. Und solche Deportationen geschahen ständig in der alten Geschichte. Aber Gott hat da seine Hand drin. Er breitet Nationen aus und führt sie weg. Er entzieht, und hier sieht man den Saal der UNO-Vollversammlung. Und jetzt dieser Vers. Er entzieht den Häuptern der Völker der Erde den Verstand und macht sie umherirren in pfadloser Öde. Sie tappen in der Finsternis, wo kein Licht ist, und er macht sie umherirren wie einen Betrunkenen. Wenn man so die moderne Geschichte anschaut und sieht, wie die Gescheiten und Mächtigen dieser Welt gedacht haben, schon nach dem Ersten Weltkrieg. So etwas Schlimmes darf nie mehr geschehen. Und was machen wir? Nein, sie haben nicht eine Bußversammlung gemacht. Eine weltweite Bußversammlung der Völker, das wäre die Antwort gewesen auf den Ersten Weltkrieg. Man hat den Völkerbund gegründet und hat sich gesagt, der Völkerbund soll dazu führen, dass nie mehr ein Weltkrieg geschieht. Der Erste Weltkrieg war ja der erste, nicht der 27. So etwas hat es noch nie gegeben, dass ein Krieg alle 5 Kontinente mit einschloss. Man hat gesagt, nie mehr. Aber wenige Jahre später brach der Zweite Weltkrieg aus. 1939. Und der erste war 1918 fertig. Und man hat den Völkerbund als Konsequenz dann abgeschafft. Weil er nicht in der Lage war, einen Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Und man hat dann noch eben eine bessere Organisation gegründet. 1945. Und das war dann die UNO. Und wenn wir schauen, diese Geschichte von 1945 bis heute und all diese Fehlentscheidungen und zum Teil auch bewusste Fehlentscheidungen, man hätte es besser gewusst, aber nein, Israel wird ständig verurteilt und andere Nationen, die so großes Unrecht tun, kommen ungeschoren weg. Israel ist immer der Prügelknabe und wenn wir denken, bis hin zu diesen ganzen Entscheidungen im Zusammenhang mit Covid-19, welche Irrtümer da geschehen sind. Zuerst sagt man, das ist gar nichts. Und dann konnte sich das ausbreiten, ja? Und plötzlich sagt man, es ist etwas. Und zwar, wie? Und man muss sagen, es ist genau wie hier. Ihr entzieht den Häuptern der Völker der Erde den Verstand und macht sie umherirren in pfadloser Öde. Sie tappen in der Finsternis, wo kein Licht ist, und er macht sie umherirren wie einen Betrunkenen. Es ist nicht in unserer Hand, diese Welt zu lenken. Und wenn man eben nicht Rat sucht bei dem Friedenfürsten, und das ist der Herr Jesus nach Jesaja 9, dann kommen all diese Fehlentscheidungen der Völker. Und das beschreibt Hiob hier so eindrücklich. Aber eben, der tiefere Zusammenhang ist, um zu sagen, und ihr drei Freunde, ihr irrt euch genauso. Aber Gott, er weiß, nur ich weiß es nicht. Und dann fügt er eben hinzu, jetzt kommen wir zu Kapitel 13, Vers 1, siehe, das alles hat mein Auge gesehen, mein Ohr gehört und sich gemerkt. Was er jetzt so erzählt hat, was da alles geschieht mit den Völkern, das hat er zum Teil eben selber erlebt und gesehen. Also auch er kann von Erfahrung sprechen, nicht nur Eliphas mit seinen 70 Jahren. Aber er sagt, nicht nur gesehen. Was sagt er noch? Ja, ja.
Gehört.
Mein Ohr gehört. Also er hat gewisse Dinge hat er selber beobachtet in seiner Lebenszeit und andere Dinge hat er eben gehört von solchen, die diese Weisheit weitergegeben haben. Das ist also Beobachtung, durch Beobachtung und durch Unterweisung hat er gelernt. Und so ist das auch für uns. Wir lernen Dinge, die wir selber durch eigene Erfahrung und andere Dinge, weil wir es einfach von anderen lernen können. So ist zum Beispiel das Buch Prediger geschrieben worden von Salomo, um zu zeigen, wie sehr er geirrt hat in all den Jahren, in denen er sich von dem Herrn entfernt hatte. Und er hat gemeint, das Glück in irgendwelchen Dingen, sündigen und auch rein irdischen Dingen zu finden. Und er musste sagen, es ist alles Eitelkeit. Alles hohl, ein Haschen nach Wind, hat überhaupt nichts gebracht. Mein Herz ist leer geblieben. Aber im Alter hat er eine Umkehr erlebt und hat er das Buch Prediger geschrieben und das Volk unterwiesen, wie er sagt in Prediger 12, um zu sagen, ihr müsst dasselbe nicht noch einmal erleben. Man kann nämlich aus Fehlern von anderen lernen. Und es gibt junge Leute, die sagen, Ich lerne aus meinen Fehlern. Und ich muss da reintrampen, um eben zu lernen. Nein. Gottes Wort ist uns gegeben, um uns gerade zu bewahren vor falschen Wegen und vor falschen Schritten, die andere, zum Beispiel ein Salomo, schon längst erlebt haben. Und so müssen wir lernen, in dem, was wir erleben und sehen mit unseren Augen, aber auch dadurch, wo wir gesunde Belehrung bekommen. Aber eben, man muss alles prüfen, was man hört. So wie die Beröer in Apostelgeschichte 17, als Paulus nach Beröa kam und gelehrt hat, heißt es, die Beröer waren edler als die in Thessalonich. Sie haben das Wort mit Bereitschaft aufgenommen, indem sie jeden Tag täglich die Schriften untersuchten, ob es sich also verhielte. Also wir müssen das Wort Gottes studieren selber und das, was wir an Belehrung bekommen, aufnehmen. Nicht gerade immer, nein. Die haben das mit Bereitwilligkeit aufgenommen. Das war das eine. Aber dann haben sie geprüft, anhand des Wortes Gottes, ob es sich also verhielte. Ja? Es gibt Leute, gerade in Hauskreisen kann man das erleben, die sagen immer nein. Also die widersprechen dauernd. Man kann kaum etwas Schönes aus dem Wort Gottes erklären und schon heißt es wieder nein, ach, das kann man auch anders sehen und so. Die können gar nichts genießen. Aber es gibt auch anderes. Es gibt Leute, die schlucken alles. Man kann ihnen alles Mögliche erzählen. Wenn du glaubst, dann kannst du plötzlich Goldzähne bekommen, ja? Unglaubliche Dinge. Ja, das kommt von Gott. Wie? Die glauben einfach jeglichen Unsinn. Das ist eben auch nichts. Eben, die Beröer sind das Vorbild. Lukas sagt, die waren edel. Sie haben das Wort mit Bereitschaft aufgenommen, indem sie täglich prüften. Also das Ohr muss prüfen, so wie der Gaumen die Speise prüft. Und so hat Hiob eben vieles gelernt, was er geprüft hat. Und dann sagt er in Vers 2, so viel ihr wisst, weiß auch ich. Ich stehe nicht hinter euch zurück. Das ist ja das Gleiche, haben wir letztes Mal gesehen, wie in Kapitel 2, Vers 2. Er sagt, mit euch wird die Weisheit aussterben. Und dann sagt er in Vers 3, auch ich habe Verstand wie ihr. Ich stehe nicht hinter euch zurück. Und wer wüsste nicht dergleichen? Es ist so traurig, wenn Männer miteinander sich messen müssen, wer mehr weiß. Aber sie haben Hiob hier richtig gehend herausgefordert. Sie haben ihn wirklich fertig gemacht. Und er versucht sich zu verteidigen, aber die hören nicht auf ihn. Ja, Bildad ist überzeugt, dass Eliphas recht hat. Und Zophar ist überzeugt, dass Eliphas und Bildad recht haben. Alle sehen es gleich und einer sieht es anders. Bitte. Und er sagt einfach, ich weiß auch so viel wie ihr. Aber eben, wenn man die Reden Hiobs vergleicht mit den drei Freunden, muss man sagen, er hatte eine noch viel größere Erkenntnis als sie. Aber die Frage ist, hat er das hier sagen müssen? Er hat es in seiner Not gesagt. Und dann kommt ein schöner Vers, Vers 3. Könntest du, Jerry, mal lesen ab Vers 3 bis 12?
Doch zu den Allmächtigen will ich reden, und vor Gott begehre ich mich zu rechtfertigen. Ihr hingegen seid Lügenschmiede, nichtige Ärzte, ihr alle. Oh, dass ihr doch still schweiget. Das würde euch zur Weisheit gereichen. Hört doch meine Rechtfertigung und horcht auf die Beweisgründe meiner Lippen. Wollt ihr für Gott Unrecht reden und für ihn Trug reden? Wollt ihr für ihn Partei ergreifen und wollt ihr für Gott rechten? Ist es gut für euch, dass ihr euch erforscht? Oder werdet ihr ihn täuschen, wie man einen Menschen täuscht? Strafen wird er euch, wenn ihr im Geheimen die Person anseht. Wird nicht seine Hoheit euch bestürzen, wenn sein Schrecken auf euch fallen? Eure Denksprüche sind Sprüche von Asche, Eure Schutzwehren erweisen sich als Schutzwehren von Lehm.
Ja, das Schöne ist, er sagt, doch zu dem Allmächtigen will ich reden. Und das drückt ja etwas aus, was uns aufgefallen ist in den Reden von Hiob. Er ist der einzige von diesen vier Gesprächspartnern, der in seiner Rede immer wieder Gott direkt anspricht. Er hat eine solch lebendige Beziehung, aber das sieht man bei Eliphas nicht. Bei Bildad und Zophar auch nicht. Und er ruft während den Reden immer wieder den Herrn an, und zwar nennt er ihn hier der Allmächtige, auf den er immer noch vertraut, obwohl er nicht weiß, warum muss ich so schrecklich leiden. Und da sehen wir ein bisschen etwas von Philipper 4, Vers 7, wo es heißt, dass wir alle unsere, können wir es aufschlagen und lese das vor, Jerry, Philipper 4, Vers 7. Also Vers 6 und 7.
Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euer Sinn bewahren in Christus Jesus.
In dieser Stelle wird nicht gesagt, sagt alle eure Anliegen dem Herrn und dann wird er eure Bitten erhören. Es gibt andere Stellen, die über Gebetserhörung sprechen. Aber hier wird nur gesagt, wir sollen alle Anliegen vor Gott bringen, mit Gebet, Flehen und auch schon mit Danken. Und dann wird der Friede Gottes unsere Herzen zur Ruhe bringen. Es ist nicht, und dann werden alle Probleme gelöst. Aber eure Herzen erfahren den Frieden Gottes. Und hier sehen wir in diesem Sinn, Hiob versucht, sein Elend dem Allmächtigen zu bringen und sucht sich vor Gott zu rechtfertigen. Eben, er sagt, es kann ja nicht sein, dass ich ein Ungerechter bin. Ich war dem Herrn treu und trotzdem leide ich. Und das wusste der Herr auch. Er selber hat ihn ja in Hiob 1 und 2 als gerecht bezeichnet. Er hat ihn ja gerecht gesprochen, aber davon weiß Hiob nichts. Zu dem Zeitpunkt. Vers 4. Ihr hingegen seid Lügenschmiede, nichtige Ärzte ihr alle. Der Ausdruck Lügenschmiede im Hebräischen heißt ganz wörtlich Verputzer der Lüge. Ja, wenn man so eine schäbige Mauer schön übertüncht, verputzt, ja, da kann man sehr vieles verstecken. Und er sagt, ihr seid Verputzer der Lüge. Und das war richtig. Sie haben gesagt, wir haben es gesehen, Menschen, die ungerecht leben, die in der Sünde verharren, die müssen leiden. Und Hiob hat gesagt, die Zelte der Verwüster sind in Ruhe, 12 Vers 6. Und Sicherheit gibt es für die, die Gott reizen. Also er sagt, schaut mal in die Welt hinaus, so viele gesetzlose Menschen, denen geht es gut. Und ihr sagt, wer leidet, das ist ganz klar ein Ungerechter. Und da haben sie wirklich das gemacht, die Realität einfach ausgeblendet, beziehungsweise eben verputzt. Verputzer der Lüge. Und dann sagt ihr, nichtige Ärzte. Ja gut, aber sie waren ja keine Ärzte, keine Doktoren, die zu ihm auf Besuch gekommen sind, um ihn von Pest zu heilen. Nein, aber sie waren als Seelsorger gekommen. Und das ist ja auch eine Aufgabe von Ärzten, mit den Leuten zu sprechen, über ihre Nöte, ihnen zu raten. Und er sagt, ihr seid nichtige Ärzte. Ihr seid schlechte Seelsorger. Ja, natürlich, wenn man in der Seelsorge jemanden erst recht eben zu Boden haut. Und das haben sie gemacht. Nichtige Ärzte. Und jetzt hat er einen Wunsch. Sein Wunsch wäre, dass jetzt die Diskussion mit den Freunden aufhören würde. Sein Wunsch ist einfach, jetzt mögen sie nichts mehr sagen. Schweigen! Oh, dass ihr doch still schwieget, Vers 5. Und er sagt das nochmals später in Vers 13. Schweigt, lasst mich und ich will reden, was auch über mich ergehen möge. Er möchte gerne, dass sie jetzt nicht mehr diskutieren, aber wir werden sehen. Das geht Kapitel für Kapitel weiter, bis dann Hiob abschließt in Kapitel 31. Also, da gehen die Diskussionen ganz gleich weiter, aber sein Wunsch wäre, schweigt doch einfach. Das würde euch zur Weisheit gereichen. Das habe ich im Lateinunterricht gelernt. Das hat mein Lateinlehrer so in besonderen Situationen gesagt, hättest du geschwiegen, wärst du weise geblieben. Ja? Si tacuisses, philosophus, manisses, mansisses. Und das hat er uns aber nicht gesagt, dass das ein Spruch war von einem spätantiken Gelehrten. Philosophen, Politiker und Theologen. Das war Boethius um 480 nach Christus. Also, das hat er nicht selber erfunden. Das geht wohl direkt zurück auf Hiob 13, Vers 5. Ja, das wäre schön gewesen, wenn mein Lateinlehrer erklärt hätte, das ist Hiob 13, Vers 5. Oh, dass ihr doch still schwieget, das würde euch zur Weisheit gereichen. Und dann hat er einen weiteren Wunsch. Er möchte einfach, dass sie zuhören. Nichts mehr sagen, aber wenigstens zuhören. Und wir wissen, wie das hilft. Es ist nicht viel, aber jemand, der in Not ist, wenn er erzählen kann, das ist einfach schon mal eine erste Hilfe. Aber das wollten sie nicht, sie wollten reden, sie wollten nicht zuhören. Und er sagt, hört doch meine Rechtfertigung und horcht auf die Beweisgründe meiner Lippen. Ihr müsst doch die Logik, die ich da in meinen Argumenten euch entgegenbringe, die muss doch einleuchten. Nein. Und so kann es uns auch gehen in Konflikten. Man kann argumentieren, beweisen, ganz logisch. Kommt überhaupt nicht durch. Keine Chance. Und so erlebte er das. Und dieser Wunsch kommt dann auch später wieder. Er möchte reden. Vers 13, nochmals, schweigt, lasst mich und ich will reden. Ja, er möchte es Ihnen bis zum Letzten erklären. Und jetzt Vers 7 sagt ihr, wollt ihr für Gott Unrecht reden und für ihn Trug reden? Wollt ihr für ihn Partei ergreifen oder wollt ihr für Gott rechten? Also er realisiert, die drei Freunde waren der Überzeugung, sie verteidigen eigentlich Gottes Gerechtigkeit, indem sie Hiob verurteilen. Und sie dachten, dass sie eigentlich Advokaten Gottes waren. Und wirklich, sie haben sich alle geirrt. Das wird uns in Kapitel 42 klar gesagt. Können wir es kurz aufschlagen? Am Schluss des Buches spricht Gott, der Herr, nicht zu Eliphas, sondern zu Hiob. Und Hiob muss Eliphas etwas sagen. Also Gott spricht nur indirekt zu Eliphas, über Hiob. 42,7, liest du, Jerry?
Und es geschah, nachdem der Herr diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn nicht geziemt habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob.
Und ja, nun... Also ich habe das gerade falsch gesagt. Also Gott hat zu Eliphas gesprochen, aber zuerst hat er zu Hiob gesprochen. Hiob hat zuerst die Stimme Gottes gehört und dann Eliphas, aber nicht die anderen beiden Freunde. Und was sagt Gott? Mein Zorn ist entbrannt gegen dich, Eliphas und gegen deine beiden Freunde. Und er sagte, nicht geziemend habt ihr von mir geredet. Also es war falsch, was ihr über mich gesagt habt. Und Hiob sagt das ihnen schon jetzt in Kapitel 13. Wollt ihr Partei ergreifen für Gott? Ihr macht einen Fehler. Das ist zur Unehre Gottes. Nun, Gott sagt, wie mein Knecht Hiob. Das heißt, Hiob hat auch schlecht geredet. Und wir wissen in diesen Reden, wie oft er sich dann eben verstiegen hat und Gott falsch dargestellt hat. Zum Beispiel als seinen Feind. Und Hiob hat allerdings Buße getan, noch vorher. In Kapitel 42, Vers 6 sagt er, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Hiob hat Buße getan über all das Falsche, was er gesagt hat. Und dann richtet sich Gott an Eliphas. Ihr habt nicht richtig geredet, wie mein Knecht Hiob. Aber er sagt, mein Knecht Hiob. Denn er hat sich treu erwiesen darin, dass er Buße getan hat. Und er musste dann für sie Opfer bringen. Beziehungsweise für sie beten. Kannst du noch weiterlesen?
Und nun nehmt euch 7 Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten, denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob.
Jawohl. Also, sie mussten mit ihren Opfern zu Hiob gehen und in seiner Gegenwart opfern. Und er musste für sie beten, damit Gott nicht Zucht über sie bringt. Also Gott sagt, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit. Also Gott hätte in ihrem Leben eingegriffen und sie bestraft für das, was sie als Seelsorger an Hiob sich vergangen haben. Und er sagt, wollt ihr für Gott Partei ergreifen? Und in Vers 9, ist es gut für euch, dass er euch erforscht? Oder werdet ihr ihn täuschen, wie man einen Menschen täuscht? Ihr könnt Gott nicht täuschen. Und wirklich, das soll sich alles als wahr herausstellen in Kapitel 42, 7 bis 8. Und er sagt, strafen wird er euch. Genau das, was Gott androht in 42, 8. Wenn ihr nicht umkehrt und Hiob für euch betet, kommt eine Strafe über euch. Strafen wird er euch, wenn ihr im Geheimen die Person anseht. Eben, sie waren mit Hiob, haben sie mit einem anderen Maß gemessen, als viele Gottlose, denen es damals gut ging. Und dann sagt Hiob noch, wird nicht seine Hoheit euch bestürzen und sein Schrecken auf euch fallen? Genau so ist es gekommen. Und er sagt, eure Denksprüche sind Sprüche von Asche. Also so Denksprüche sind so die weisen Worte, wo man das Gefühl hat, die sitzen so, wie man mit einem Nagel mit einem Schlag reinschlägt. Ja? Die Worte der Weisen sind eingeschlagene Nägel, lesen wir in Prediger 12. Und er sagt, eure Denksprüche sind Sprüche von Asche. Ja? Wenn man die Asche so berührt, ja, man muss so aufpassen, es fällt gerade auseinander in der Hand. Ja? Und sagt er, das sind eure Weisheitssprüche wert. Und er sagt weiter, eure Schutzwehren erweisen sich als Schutzwehren von Lehm. Also Lehmmauern, die werden durch Regen und durch Wasser schnell erodiert und stürzen dann zusammen. Ja, letztes Jahr waren wir in Niger. Und die Menschen leben da massenweise in ihren Lehmhütten. Genauso wie das übrigens beschrieben ist, wie wir wissen, in Kapitel 4. In der Vision von Eliphas wird so verächtlich über die Menschen gesprochen, die in Lehmhäusern wohnen, deren Grund im Staub ist. Kapitel 4, Vers 19. Der nichtige Mensch. Ja, so haben wir die gesehen. Und dort geschieht es ganz oft, dass Leute sterben in ihrem eigenen Haus. Weil die Decke zusammenbricht. Das Lehmhaus kracht zusammen. Und immer wieder hört man das dort. Das ist ein echtes Problem. Oder Menschen kommen ganz schwer verletzt ins Missionsspital in Galmi, weil das Haus zusammengebrochen ist. Ja, so sind diese Mauern. Und Hiob sagt, eure Sprüche, die eigentlich ein geistlicher Schutz sein sollten, für jemanden, der in Not ist, das ist Schutzwehr von Lehm. Und da wünscht er nochmals Vers 13, schweigt einfach. Ich möchte das nicht mehr hören. Traurig, ja? Aber wir gehen nächstes Mal weiter und sehen wieder weitere großartige Erkenntnisse von Hiob. Und hier schließen wir heute.